Mein Mund füllt sich. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass wir einfach deine Gegenwart kennen dürfen, dass es so ein besonderer, spezieller und wunderschöner Ort ist, den wir hier haben. Diesen Schatz, einfach deine Gegenwart zu kennen und kennen zu dürfen, ist sowas Kostbares. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Herr. Und ich danke dir, dass du jetzt durch mich sprichst, dass du mich als dein Sprachrohr gebrauchst. Herr, es geht um dich allein, es geht nicht um mich, vielleicht maximal um meine Fehler, die ich gemacht habe, aus denen ich lernen durfte und die ich jetzt mit den Leuten teilen darf, aber alles andere geht nur um dich allein, Herr. Dir gebührt alle Ehre, dir gebührt alles Lob und ich danke dir, dass du jetzt wirklich mich füllst mit deinen Worten und dass es einfach nur um dich geht und um sonst nichts anderes. Und Herr, ich danke dir, dass du jedes einzelne Herz kennst. Du kennst jedes einzelne Herz. Du siehst jedes einzelne Herz. Du kennst jeden Wunsch, jedes Gebet hast du gehört. Und ich danke dir, dass jeder, der jetzt gerade mit seinen Bedürfnissen und Problemen hier sitzt, dass du es siehst. Du siehst jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass du für jeden heute was hast. Egal ob durch mich oder im Nachhinein, ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen hier was hast. Keiner ist unsichtbar, keiner ist überflüssig. Jeder ist so wichtig, weil er Teil dieses Leibes ist. Und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen was hast, das ihn heute verändert und bewegt und dass du Feuer bringst. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Ich habe heute eine kleine mathematische Predigt für euch. Ich weiß, viele mögen kein Mathe, aber das ist okay. Ich werde es nicht zu tief machen, keine Sorge. Und ich werde auch alles ganz genau erklären. Ihr werdet aber schon relativ schnell feststellen, dass das, was ich mitgebracht habe, dieses mathematische Ding, dass es uns unglaublich hilft, etwas zu verstehen. Und deswegen habe ich es mitgebracht. Und jeder, der kein Mathe mag, gibt dem Ganzen einfach eine Chance. Und ja. Und zwar habe ich das Ganze das Sinusleben genannt. Warum nicht immer alles glatt läuft? Die meisten in der Schule hatten wahrscheinlich diesen Sinus und Cosinus. Vielleicht erinnert sich mancher, das ist ein Dreieck, ein rechtwinkliges, in dem ein Winkel da ist. Und dann kann man mit Sinus und Cosinus eben die Seitenlängen berechnen und auch verschiedene andere Dinge. Manche hatten es vielleicht noch nicht, manche haben es vielleicht auch vergessen. Auf jeden Fall gibt es noch einen anderen Sinus und der sieht so aus. Das nennt sich eine Schwingung. Und hier ist jetzt diese X-Achse, die horizontale Achse, die Zeitlinie. Und die vertikale ist eine Bewegungslinie. Das heißt, etwas geht auf und ab im Laufe der Zeit. Genau so ist unser Leben und darüber möchte ich heute mit euch reden. Und man kann das Ganze ganz praktisch messen. Zum Beispiel, wenn jemand auf einer Schaukel sitzt und vorne ist so ein kleines Männchen, wie ihr hier seht, und das hat so ein kleines Ultraschallgerät in der Hand, dann kann derjenige messen, wo der jetzt gerade ist, der schaukelt, der vor- und zurückschaukelt. Und mit diesem Messgerät, das zeichnet dann genau so eine Sinuskurve auf oder eben eine Cosinus, je nachdem, wo es anfängt zu messen. Das heißt, es ist was total Praktisches, deswegen liebe ich Mathematik auch über alles, weil ich in der Mathematik immer Gott sehen kann und die Logik und das fasziniert mich einfach. Deswegen habe ich das auch studiert und das war einer der Bereiche, die mich besonders fasziniert haben, die Schwingungen. Und ja, das ist nicht einfach nur Mathe, sondern man kann sich das wirklich vorstellen, wenn irgendwas schaukelt und schwingt, dann passieren da Schwingungen und genau das beschreibt eine Sinuskurve. Ansonsten gäbe es auch noch so ein Federpendel, das, wie man sich bestimmt leicht vorstellen kann, so auf und ab schwingt und genau so könnte eine Sinuskurve das auch beschreiben. Und dieses Auf und Ab ist ja in unserem Leben ständig. Und deswegen stelle ich mir die Frage, warum läuft nicht immer alles glatt? Wieso muss das so ein Auf und Ab sein? Wieso läuft es nicht einfach ebenerdig? Man sieht immer Joseph Prince, Joyce Meyer und die ganzen Großen und denkt sich, naja, bei denen muss doch bestimmt auch alles glatt laufen. Aber nein, dem ist nicht so. Und ich glaube, auch jeder, der in der Bibel vorkommt, hat auch seine Höhen und Tiefen gehabt. Und man versucht aber immer, diese extremen Höhen und Tiefen zu überstehen und hofft, dass es dann ebenerdig geht. Aber ich sag dir eins, es wird niemals ebenerdig gehen. Niemals. Und wie wir diese Sinuskurve so ein bisschen anpassen können, zeige ich euch dann ganz am Ende. Aber zuerst müssen wir wissen, unser Leben ist eigentlich ein ständiges Auf und Ab. Manchmal ist das echt nervig. Und manchmal läuft's gut manchmal eher nicht so. Mal verbringen wir viel Zeit mit Gott, mal eher nicht. Mal fällt es uns leicht, ihm zu vertrauen, und manchmal fällt es uns richtig schwer. Manchmal, da kommt es einem vor, als wäre das so ein richtiger Klacks, so ist man ganz nah bei Gott, und dann gibt's wieder Phasen, da kommt es einem richtig schwer vor, wo alles auf einmal kommt, wo alles total heftig wird und wir denken, wie soll ich jetzt vertrauen, und es fällt uns schwer. Und mal läuft eben alles gut und mal ist es richtig stressig. Wie man so gerne sagt, kommt immer alles auf einmal. Immer wenn es stressig wird, dann alles auf einmal. An einem Tag läuft dann immer alles schief, sagen wir uns immer so. Wir wissen zwar, unsere Worte haben Macht und wir sollten in dem Moment proklamieren, nein, jetzt nicht mehr, aber das geht vor allem jetzt um die längeren Phasen, nicht um einen einzelnen Tag. Und mal fällt es uns leicht, das Richtige zu tun, und manchmal fällt es uns eher schwer. Dann machen wir viele Fehler und denken uns, oh Mann, was habe ich jetzt schon wieder versemmelt? Bin schon wieder ausgerastet, habe schon wieder das und das gemacht. Und dann gibt's wieder Phasen, da sind wir ganz nah beim Herrn und da denken wir, wow, alles flutscht und ach, ich habe das Richtige gemacht und ich sehe gerade die Frucht, es hat sich gelohnt und es war ein cooles Gespräch und was auch immer. Und dann gibt's eben wieder Phasen, die schlechter sind. Und ich habe für mich diese Sinuskurve so beschrieben, so ist es bei mir persönlich sehr oft. Nochmal zur Mathematik zurück. Die Hochpunkte und die Tiefpunkte nennt man auch Umkehrpunkte. Und das Interessante ist, dass man meistens ganz oben ist, da ist alles gut und da läuft's und Gott ist da und man freut sich. Man ist Feuer und Flamme, aber dann kommen Probleme, kommen Sorgen, verschiedene andere Dinge. Und es geht so ein bisschen abwärts. Und wir merken, dass es abwärts geht. Manchmal merken wir es vielleicht auch gar nicht, aber es geht abwärts. Und irgendwann kommt der Moment, wo wir denken, oh, wie doof war ich. Ich muss wieder zum Umkehrpunkt. Ich muss wieder Gott neu vertrauen. Ich muss wieder neu glauben. Ich muss ihm das abgeben. Und das sind meistens die längsten Prozesse von dem, okay Gott, ich geb's dir, zu dem, ich geb's dir wirklich. Weil wir uns dann sagen, okay, ich geb's dir, aber wir latschen damit dann wieder weg. Aber der Moment, bis du am Hochpunkt bist, ist erst der Moment, wo du es wirklich losgelassen hast und Gott endlich das Wunder tun kann. Erst da oben kann er es tun, wenn Demut und Loslassen in Verbindung in deinem Herz kommt. Aber dann kommt wieder Stress, kommen wieder neue Dinge und dann ist es ständig so ein Auf und Ab. Und jetzt frage ich euch, wem geht es genauso? Ich glaube, eigentlich müssen wir da keine Hände zeigen, aber ich denke mal, jedem geht's so. Auf die eine und andere Art und Weise und vielleicht heftiger oder weniger heftig. Die gute Nachricht ist, es ist okay. Es ist sogar gut und es ist göttlich. Ich vergleiche das immer mit dem Beispiel hier in 2. Korinther 5, Vers 7. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Was würden wir tun, wenn wir Gott sehen könnten? Wir würden es irgendwann als selbstverständlich erachten. Wenn wir ihn plötzlich sehen, wären wir noch voll begeistert, aber sobald es ein paar Jahre sind, denken wir, ja, ist doch voll normal, dass man Gott sehen kann. Dann ist es kein Glauben mehr im Endeffekt, sondern das ist ein Wissen. Da ist Gott. Und natürlich glauben wir ja auch an Gott und wir wissen irgendwann, Gott muss es geben. Und dann ist da auch eine Erkenntnis, aber es ist trotzdem Glaube. Aber sobald wir etwas als normal erachten, wird es selbstverständlich. Genauso wäre es, wenn es uns immer gut gehen würde. Das habe ich in meinem Leben so oft gemerkt, dass wenn alles gut läuft, dann entweder wird man ein bisschen überheblich und denkt sich, naja, es läuft ja alles, flutscht ja, voll cool, Gott liebt mich besonders. Oder man gewöhnt sich dran und weiß es nicht mehr zu schätzen. Und das ist fatal. Und dann muss Gott wieder die Senke geben. Ich sag nicht, dass Gott uns schlechte Dinge gibt, aber er muss sie manchmal zulassen, weil wir wieder auf den Boden kommen müssen. Und die erste Frage ist, warum wir uns überhaupt in diesem Loch befinden. Ich habe hier verschiedene Bereiche, bestimmt gibt's auch noch mehrere, aber das sind so die größten, glaube ich. Der erste Grund ist, wegen Sünde und Fehler sind wir in einem Loch, dass wir uns von Gott so weit verabschieden oder der Abstand immer größer wird, dass wir gewisse Fehler tun und irgendwann kommt die Verdammnis mit ins Spiel und wir denken uns, naja, jetzt ist eh schon zu spät, jetzt habe ich schon so viele Fehler gemacht, jetzt kann mich Gott eh nicht mehr lieben. Oder es ist einfach in dem Prozess, dass man es gar nicht mehr realisiert, dass man so mit sich beschäftigt ist, dass man Fehler über Fehler macht. Und das sind meistens relativ tiefe Löcher. Dann gibt's die Angst. Wenn wir vor gewissen Dingen Angst haben, dann fängt die Angst an, uns so zu lähmen und uns so zu beeinflussen, dass wir nichts außer Angst in unserem Kopf haben. Dass wir die ganzen Versprechen und Verheißungen fast schon vergessen und ausblenden, dass wir wie so Oropax oder Kopfhörer in die Ohren stecken, wo der Feind uns ständig die Angst einflößen kann und ständig, wie soll's weitergehen, wie. Und das für Gott aber nichts unmöglich ist, blenden wir dann aus, weil die Angst uns schon richtig lähmt. Der nächste Punkt ist Stress. Ich glaube, wir alle kennen es, wenn Zeiten so richtig stressig sind. Man hat viele Termine, man hat viel zu tun. Bei uns Studenten sind es vor allem die Klausurenphasen, die besonders stressig sind, wo man denkt, ich habe ja kaum noch Zeit, wie soll ich dann auch noch Zeit mit Gott verbringen? Und das ist natürlich sowieso der falsche Ansatz, aber je stressiger es wird, desto weniger Zeit verbringen wir mit Gott im Normalfall. Außer wir sind so geschult und trainiert, dass wir dann bewusst Gott suchen, aber das ist ja auch unser Ziel. Und der letzte Punkt ist so Probleme und Sorgen, denn auch wenn alles gut läuft, sobald Probleme kommen, manchmal sind die Probleme physisch wirklich da, wir können sie sehen, und manchmal sind die Sorgen auch einfach nur in unserem Kopf. Was, wenn das aber doch nicht von Gott war? Was, wenn? Und all diese vier Bereiche bringen uns immer wieder so in so ein Tief. Und die Ungewissheit für Neues, die ist auch ein ganz großes Ding, weil für uns Jüngeren vor allem, da schreibt sich die Zukunft ja noch neu. Bei mir persönlich ging es jetzt aktuell um meine Stelle, die ich nach meinem Studium antreten muss. Wie ihr wisst, muss ich ja bei Audi bleiben und ich habe Bewerbungen geschrieben und es waren so gut wie keine Stellen ausgeschrieben und so langsam kam die Sorge über Sorge und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste, wenn ich einmal wieder am Band landen sollte, dann wird's fatal, weil es sieht nicht gut aus in deinem Lebenslauf. Dann habe ich zeitgleich mitbekommen, was mein Kollege in der Abteilung alles machen musste, dass er eine Stelle bekommt. Der hat, muss ich dazu sagen, in der Uni einen 1,8er Schnitt. Ich habe einen 3,0 Schnitt. Ich war zwar an einer schwereren Hochschule, aber viele Personalleiter interessiert es nicht. Also welche Hochschule du besucht hast, die gucken nur die Noten an. Und natürlich kamen dann Sorgen in meinen Kopf und ich dachte mir, naja, immer hat uns jeder gesagt, die Noten sind eigentlich gar nicht so wichtig, aber jemand, der solche gute Noten hat, der das Gleiche studiert hat angeblich, der muss so viel machen und kriegt irgendwie keine Stelle. Der hat so viele Leute angehauen, so viele Personalleiter, so viele Betriebsräte. Der hat Bewerbungen über Bewerbungen geschrieben und ich habe das die ganze Zeit mitgekriegt. Ich habe mir zwar immer wieder gesagt, ich weiß, mein Gott ist größer. Mein Gott hat mir ein Praxissemester beschafft, was es noch gar nicht gab. Also eine Praktikumsstelle, die es noch nie gab. Er hat mir eine Bachelorarbeit besorgt, die Stelle, die es noch nie gab. Für Gott ist nichts unmöglich. Aber trotzdem kommt immer wieder so der Same, weil du siehst, was er macht und er dann auch immer, ja Vanessa, du musst dich jetzt auch mal ins Zeug legen, ja jetzt mach doch mal, ja du musst dich auch beeilen, gell, du musst jetzt auch irgendwie was finden. Und so langsam kam die Panik in mir hoch und dann hatten wir ein erstes Bewerbungsgespräch, auch beide, und dann kam im Nachhinein raus, dass es sogar gar kein echtes Bewerbungsgespräch war, sondern dass die Leute nur sich praktisch damit erklären wollten, dass sie jemand Externes einstellen dürfen und niemand Internes. Und danach kam mir dann noch mehr Panik. Ich wusste dann auch, viele Stellen, die ausgeschrieben sind, sind gar keine echten Stellen. Und ja, der Teufel weiß, wie er uns die Sorgen in den Kopf löst. Aber erst, als ich ganz bewusst Gott es neu abgegeben habe, manchmal ist es so wichtig, das auch auszusprechen. Ich habe mir in meinem Kopf immer gesagt, ich vertraue Gott, ich weiß, er hat die perfekte Stelle für mich. Ich habe ihm vertraut. Ich wusste auch bei der letzten Bewerbung, okay, wenn es das nicht ist, hat Gott was Besseres für mich. Ich wusste, dass es eine Absage wird und ich war einfach ruhig und friedlich. Aber erst, als ich das wirklich ausgesprochen habe und habe gesagt, Herr, ich weiß, wie es im Moment aussieht. Ich weiß nicht, wie du dieses Wunder mir beschaffst, aber ich weiß, dass du es kannst und dass du es tun wirst. Ich weiß, dass für dich absolut nichts unmöglich ist. Ich weiß es. Ich weiß nicht, wie du das Wunder machst, aber ich weiß, dass du es tust. Also habe ich es wieder ganz neu in Gottes Hände gelegt und wie ihr wisst, war das immer so in meinem Leben. Alles, was ich erst nochmal ganz bewusst ihm gegeben habe, konnte er dann erst arbeiten. Das ist dieses Paket, was man loslässt. Man nimmt es immer wieder ein Stück mit, wenn man es ihm nicht ganz gibt. Es muss sterben, der Same muss sterben. Dieses, okay, ich gebe es ab, ich mache jetzt nichts dafür, zeig du mir, gib mir Weisheit, was ich tun soll. Also habe ich mich auf neue Stellen beworben und habe gesagt, Herr, du öffnest die Türen, die von dir sind, und alle anderen schließt du. Ich vertraue dir. Ich weiß, dass du größer bist. Für dich ist nichts unmöglich und es wird ein Zeugnis sein. Also habe ich mich auf eine Stelle beworben. Kurz drauf kam schon ein Anruf von einem Personalleiter, also von einem Fachleiter, der in der Fachebene eben mein Chef wäre, und meinte, er hätte eine Stelle für mich, ob ich denn auf ein Bewerbungsgespräch vorbeikommen möchte. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich irgendwelche Unterlagen mitnehmen soll. Er meinte, nee, Noten sind mir egal. Was sind Papiere denn wert? Mir ist der Mensch viel wichtiger. Da wusste ich schon, wow, wenn das nicht von Gott ist, dann weiß ich auch nicht. Und dann hat er mich eingeladen, wir hatten ein richtig cooles Gespräch, der hat mir keine dummen Fragen gestellt. Das erste Bewerbungsgespräch war Personalleiter und Fachleiter und es war wirklich Horrorszenario, wie man sich's vorstellen kann. Alle Fragen, wo man eigentlich nur falsch antworten kann. Wie beschreiben Sie denn, wie würden Ihre Freunde Sie beschreiben? Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Was machen Sie in Ihrer privaten Zeit so? Wie würden Sie Ihren Chef beschreiben? Wie würden Sie Ihre zukünftige Stelle beschreiben? Also eigentlich kann man fast nur falsch antworten. Aber der wollte weder was Privates von mir wissen, noch irgendwelche dumme Fragen gestellt. Er wollte einfach nur mich als Mensch kennenlernen, hat sich wirklich für mich interessiert und wollte wissen, warum ich diesen Weg eingeschlagen habe. Er hat Verständnis gehabt, gesagt, das war doch bestimmt nicht leicht, oder? Sie haben einen echt harten Weg hinter sich und Sie haben es geschafft. Sehen Sie sich an, Sie haben es geschafft. Und ich dachte mir nur, wow, was ist das für ein Chef, der das zu schätzen weiß? Weil viele Studierte sind plötzlich so, wie wenn sie noch nie studiert hätten. So, ach, Studium ist doch so easy. Und ich denke mir immer, ey, du hast selber studiert, du weißt doch, dass es gar nicht so leicht war. Und der war einfach so cool. Und dann die Woche drauf ruft er mich an und meint, ja, Frau Bauer, wenn Sie wollen, wir hätten die Stelle noch, wir haben uns für Sie entschieden. Und ich dachte mir so, was, wie cool, habe ihm auch erstmal voll ins Ohr geschrien, oh mein Gott, wie cool, und er dann voll gelacht, hat dann aber gemeint, es müsste noch im Personalgremium genehmigt werden. Ich soll mir aber keinen Kopf machen, er will es so schnell wie möglich über die Bühne kriegen, dass die Stelle nicht mehr gestrichen werden kann, weil ihr wisst, Audi, Abgas und so weiter, aber ich weiß, mein Gott ist größer. Und die Woche drauf, also letzten Freitag, kam dann die E-Mail von der Personalleiterin, die geschrieben hat, wir werden die Stelle mit ihrer Person besetzen, und für Gott ist nichts unmöglich. Und genau hier sehe ich eben auch, die ganze Zeit lief alles, naja, eigentlich nicht ganz wie geschmiert, aber man guckt dann auf die positiven Dinge und denkt sich, naja, läuft ja diesmal auch. Aber es muss ein Prozess da sein, wo wir verstehen und es zu schätzen wissen, was Gott da wirklich tut. Ich könnte jetzt euch einfach sagen, hey, ich habe eine Stelle, voll cool. Aber wenn ihr wisst, was davor alles war, dann weiß man diese Stelle und dieses Zeugnis eigentlich noch mehr zu schätzen, weil wir wissen und weil wir sehen, für Gott ist nichts unmöglich. Und hätte mein Kommilitone eben die Stelle einfach so gekriegt, wäre es jetzt wahrscheinlich kein Zeugnis für ihn. Er hat auch große Augen gemacht. Was? Du hast die Stelle so einfach? Ja, mein Gott ist größer. Und diese Ungewissheit auf Neues, die zermürbt einen manchmal. Da war ich übrigens stehen geblieben. Und nun kommen wir zu diesen Bereichen. Und zwar Sünde und Fehler. Das ist manchmal gar nicht so schlimm, wenn wir versagen. Es kommt auch immer darauf an, mit welcher Herzenshaltung wir sündigen. Aber wenn wir versagen, dann ist es manchmal, eigentlich immer, mehr wert, als wenn wir immer alles richtig machen würden. Wir würden zu Pharisäern werden, wir würden religiös werden, wir würden arrogant werden, wir würden sagen, naja, ich bin ja so gerecht, ich mache ja alles richtig. Und ich sehe das in vielen Gemeinden, es gibt viele Leute, die angeblich alles in ihrem Leben richtig machen, die hatten noch nie eine Beziehung mit einem Ungläubigen, also gerade so in meinem Alter jetzt die Leute, die haben noch nie irgendwie Alkohol oder Zigaretten ausprobiert oder sonstige Dinge. Und sobald sie dann erfahren, dass es jemand anderes gemacht hat, dass irgendjemand anderes abgerutscht ist, fangen sie an, einen ganz komischen Blick aufzusetzen. So, aha, okay. Weil sie angeblich ja alles richtig machen. Aber ihnen fehlt die Liebe. Das hat Jesus so oft gesagt. So oft hat er es zu den Pharisäern gesagt. Es bringt dir nichts, alle Gesetze zu halten. Es bringt dir nicht, alles richtig zu machen. Denn die Liebe ist so viel mehr wert. Und die Vergebung, die du erfährst, wenn du verstehst, dass du sie brauchst, ist so viel mehr wert. Gerade in meiner Schwachheit ist Gott stark, sagt Paulus. Jeder, der in der Bibel etwas Großes mit Gott erlebt hat oder etwas Großes durch Gott bewirkt hat, ging entweder durch heftige Zeiten oder hat irgendwelche Fehler begangen. Wir sehen das bei Abraham. Der hat gelogen, betrogen, obwohl er die Verheißung kannte. Wir sehen es bei Mose, der auch Fehler getan hat. Er hat jemanden umgebracht aus Zorn. Er hat über die Israeliten gemotzt, was wahrscheinlich menschlich auch sehr verständlich ist, wenn die da immer noch meckern, obwohl sie die ganzen Wunder gesehen haben. Wir sehen auch bei Mose, dass Gott konsequent sein musste, dass er eben nicht ins verheißene Land durfte. Aber all die, die da stehen, auch Saul, musste mit den Konsequenzen leben. Gott hat sich ihm entzogen und ging zu David, weil er gesehen hat, Saul, du hast zu viele Fehler gemacht, du hast zu oft egoistisch entschieden und nicht mich gefragt. Petrus hat Jesus geleugnet. Paulus hat viele Fehler gemacht. Alle, die hier stehen, haben aber gigantische Dinge mit Gott erlebt. Und wir haben, als wir vor ein paar Wochen im Camp waren, wirklich überlegt in unserem Zeltkreis, gibt es irgendjemanden, den wir in der Bibel kennen, außer Jesus, der anscheinend alles richtig gemacht hat? Irgendwie nicht so. Das zeigt uns, dass Gott genau mit diesen Menschen arbeiten kann. Und der Einzige, der so anscheinend alles richtig gemacht hat, war Josef. Josef, ich dachte mir zwar bei ihm immer, naja, wieso war er so blöd und hat seinen Brüdern erzählt, was er geträumt hat. Das war jetzt nicht so weise, aber es hat einfach zu Gottes Plan gehört. Aber er ging durch heftige Zeiten. Die haben ihn geformt. Und wir haben es gesehen, wie er reagiert hat, als die Brüder kamen. Macht euch keinen Kopf. Ich habe euch doch schon lange vergeben, so. Was ist das für eine Herzenshaltung? Das ist einfach so tief und so krass. Und dieses Eingeständnis des Versagens führt immer zu Demut. Wenn du an den tiefsten Punkt kommst, in der Sinuskurve, in deinem Leben, in deinem Versagen, dann zwingt es dich auf die Knie. Du stößt so dermaßen auf den Boden mit deinen Knien und du bist an dem Punkt, wo du sagst, okay, Herr, ich bin jetzt an dem Punkt, da ist mir alles egal, mach du einfach. Aber diesen Punkt braucht er. Er braucht diese Herzenshaltung, weil wir es manchmal anders nicht kapieren. Er braucht dieses Geräusch, dieses dumpfe Geräusch, wo unsere Knie auf den Boden knallen. Sonst kann Gott nichts machen, sonst kann er nicht arbeiten. Er kann mit einem Stolzen nichts machen. Einer, der denkt, er macht alles richtig, der sagt, der vertraut sich auf sich selbst und nicht auf Gott. Und bei den Fehlern sehen wir, wie wir mit unseren Fehlern umgehen. Ob wir Judas sind, der sich selbst umbringt und sagt, ich habe zu viel verbockt. Oder Petrus, der sagt, okay, ich habe wirklich, wirklich Fehler gemacht. Aber ich weiß, dass deine Vergebung ausreicht. Ich weiß, dass du genug bist für mich. Ich weiß, dass du mir irgendwie vergeben kannst. Er hat es irgendwie verstanden. Und an diesen Punkt müssen wir manchmal kommen. Deswegen machen wir auch immer noch Fehler. Manchmal denken wir wahrscheinlich, okay, Jesus, du bist am Kreuz gestorben. Du hättest doch auch eigentlich machen können mit deinem Werk am Kreuz, dass wir einfach keine Fehler mehr machen. Das wäre ja auch ein Zeugnis für die Leute, so, oh, die Christen, die machen alles richtig. Aber nein, das wäre nicht gut, weil wir brauchen Demut. Natürlich soll es uns dahin führen, dass wir irgendwann wirklich kaum noch Fehler machen. Vor allem nichts Bewusstes mehr. Nicht bewusst uns für die Fehler entscheiden, sondern in gewissen Situationen erstmal durchatmen und sagen, Busa, ich bin zwar gerade geladen bis hier, aber ich massiere jetzt meine Ohrläppchen und dann antworte ich. Das soll der Punkt sein, wo wir hinkommen. Und je mehr wir die Vergebung verstehen, desto weniger wollen wir Fehler machen. Desto mehr wollen wir Gottes Gebote einhalten. Desto mehr wollen wir, dass wir ihm gefallen. Desto mehr wollen wir das Richtige tun. Wir wissen ja immer, in dem Moment, wo ich mich jetzt für Faulheit entscheiden kann oder für Gottes Auftrag, dass es sich immer so dermaßen auszahlt. Wenn ich sag, okay, ich überwinde meinen inneren Schweinehund, ich bin zwar jetzt faul, ich würde jetzt lieber liegen bleiben oder ich würde jetzt lieber im Zug Musik hören, aber Gott sagt, sprich die Person an. Es lohnt sich immer, es zahlt sich immer aus. Und wenn wir eben dahin kommen, wo wir die Vergebung so begriffen haben, dann können wir gar nicht mehr leichtfertig sündigen. Das ist meine Meinung. Dann können wir nicht mehr leichtfertig mit der Sünde umgehen, weil wir wissen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, welchen Schmerz er ertragen hat, damit wir frei sein dürfen. Da können wir nicht mehr leichtfertig sagen, naja, ist mir egal. Aber an diesen Punkt zu kommen, müssen unsere Knie auf den Boden knallen. Und dann kann es wieder aufwärts gehen. Nur mit dem demütigen Herz kann Gott arbeiten. Das Interessante ist, dass genau in der Vergebung und auch in dem Moment, wo wir sagen, in meiner Schwachheit ist Gott stark, da kann die Herrlichkeit fließen. So dermaßen wie sonst nicht. Wenn ich an den Punkt komme, wo ich sage, Herr, ich kann's nicht. Das sage ich mir bei jedem Predigen, bei jedem Lobpreis, bei jeder Prüfung, die ich schreibe, bei meinem gesamten Studium, bei jeder Aufgabe, die ich habe. Gestehe ich mir ein, ich weiß, ich kann's nicht. Ich weiß, ich kann's aus meiner Kraft nicht. Ich bin entweder nicht intelligent genug, menschlich gesehen, ich kann's nur mit Gottes Weisheit, oder eben beim Predigen, ich würde irgendwas rumstammeln und Quatsch reden, ich brauche Gott. Es geht ja um ihn und nicht um mich. Und wenn wir in diesen Punkt kommen in unserem Leben, das ist so gewaltig. Es ist okay zu sagen, ich bin schwach, ich brauche Gott. Wir wollen immer stark sein, wir wollen immer an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay Gott, ich bin jetzt fertig, meine Windeln sind gewechselt, jetzt kann ich es alleine. Aber so ist Gott nicht. Gott hat uns dazu geschaffen, ihn zu brauchen. Dann könnten wir auch ohne Trinken und Essen leben. Aber nein, wir brauchen Trinken und Essen. Und nicht ohne Grund, sagt Jesus, er ist das lebendige Wasser und das lebendige Brot. Komisch. Genau die zwei Dinge, die wir brauchen. Ohne die können wir nicht leben. Deswegen brauchen wir auch Gott. Wir brauchen ihn. Die Herrlichkeit, die wir in der Vergebung erfahren, die Herrlichkeit, die wir in der Gnade oder auch in dem Moment der Heilung erfahren, ist so gigantisch. Manchmal lässt Gott furchtbare Dinge zu, ja. Und wir denken, Gott, warum? Aber er hat gesagt, er lässt nur diese Dinge zu, die später zur Herrlichkeit führen. Alles dient uns zum Besten, auf irgendeine Art und Weise. Und wenn er gewisse Dinge zulässt und danach kommt so ein Moment der Gegenwart Gottes, so ein Moment der Heilung, der Gnade, der Vergebung, das kannst du mit nichts vergleichen. Wenn es dir noch so gut gehen würde, du würdest diese Herrlichkeit nicht so erleben wie auf deinen Knien. Es würde nicht gehen. Und es ist mit nichts zu ersetzen, diese Herrlichkeit, die daraus folgt. Vor allem eben nicht mit einem gerechten Leben. Das Interessante ist übrigens, dass vor diesem Vers, gerade in meiner Schwachheit ist Gott stark, das habe ich vorgestern entdeckt und ich dachte mir, das ist der Wahnsinn. Ich habe die Verse davor gelesen, was Paulus da noch so schreibt. Und er schreibt, seht euch das an. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, und die waren ja wirklich der Oberhammer, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich dem Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Es ist einfach so heftig. Ich meine, ich wünsche mir, ich weiß zwar, Gott wird es wahrscheinlich so nimmer tun, aber ich wünsche mir, dass ich niemals an diesen Punkt komme, wo ich sage, Herr, ich lasse es zu, dass du mich jeden Tag schlagen lässt, damit ich nicht überheblich werde. Ob das jetzt im wörtlichen oder übertragenen Sinne oder wie es gemeint ist, wissen wir nicht. Es hängt in der Übersetzung. Aber egal wie, es ist ganz schön heftig. Was Paulus hier schreibt, geht über meinen Verstand. Deswegen ist schon krass. Und ausgerechnet er, der so oft im Gefängnis war, so viel heftige Sachen erlebt hat, sagt dann hier, so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, wie, was für ein Moment das sein muss, wenn du sowas sagst. Wenn du sowas verstehst und erfährst und Gott so in dir wirkt. Und vor allem in dem Moment, wo wir sagen, okay, ich bin jetzt gerade schwach, ich krieg das nicht hin. Manchmal ist es auch ein Weg dorthin, dass wir es erstmal selbst versuchen, wie die kleinen Kinder, die sagen, nein, Mama, ich kann das, und dann geht's kaputt. Oder sie kriegen die Flasche nicht auf oder was auch immer. Manchmal Ja, da müssen wir es erstmal selbst versuchen und merken, dass es nicht funktioniert, bis wir an den Punkt kommen, wo unsere Knie den Boden berühren und wir sagen, Herr, hier bin ich, ich kann's nicht, ich bin schwach, mach du einfach. Und dann kriegt vor allem Gott die Ehre, weil wir wissen, nö, nicht ich habe die coole Stelle gekriegt, sondern allein durch Gottes Gnade, durch Gottes Gunst habe ich die Stelle gekriegt. Und dann kann die Herrlichkeit fließen. So ist es auch in jedem Dienst. In jedem Dienst, den wir tun, sollen wir so von Gott empfangen und es für Gott tun, dass er dieses Gefäß immer füllt und sobald jemand von mir zieht, das immer nachfließt und nicht ich ausgelaugt bin, weil es von mir dann fehlt. Wenn es von mir fehlt, bin ich nach dem 30. Mal Nörgeln einer Person irgendwann so genervt, dass ich nimmer kann, dass ich sag, das bringt nichts. Die Person lernt's doch nicht. Aber wenn es aus Gott fließt, durch mich, wird Gott immer noch 100.000 Mal sagen, nein, ich bin trotzdem dein Gott, ich liebe dich trotzdem, ich bin da und ich will nur das Beste für dich. Und wenn es 100 Jahre dauert, bis du es einsiehst. Aber dafür brauchen wir die Herrlichkeit Gottes. Und besonders in meinem Studium, wie oft ich daran saß beim Lernen und angefangen habe und dachte, ja, voll cool, gestern hat's super geklappt mit Gottes Hilfe. Ich fange heute an und dann lerne ich und denk mir, puh, ich verstehe nur Bahnhof. Und ich wieder, okay, Gott, ich brauch dich doch. Und den Heiligen Geist eingeladen und plötzlich flutscht's und ich denk mir, boah, wie viel Zeit hätte ich mir sparen können, wenn ich direkt ihn gefragt hätte. Dann hätte ich jetzt ihm dafür danken können, Lobpreis machen können. Ja, aber diese Prozesse sind gut. Die Prozesse brauchen wir. Wenn du einmal auf die Herdplatte gefasst hast, solltest du im Normalfall nicht mehr drauf fassen als Kind. Vielleicht probierst du es nochmal, aber spätestens dann weißt du, ouch, ist wirklich heiß. Und so ist es, der Lerneffekt. Wenn du das einmal gelernt hast, ich brauche Gott, dann wird es dir leichter fallen, in jeder Situation. Der nächste Punkt ist, wenn die Angst dich ins Tief zwängt, in das Loch, dann sag dir eins, du kennst Gottes Zusagen, du weißt, was er dir versprochen hat. Es ist manchmal so simpel, fang einfach wieder neu an zu glauben, fang neu an zu vertrauen, fang an zu proklamieren und sprich zu dem Berg. Es ist so wichtig, das auszusprechen. Und wir sehen es so bildhaft wie nirgends, dass wenn wir dem Teufel widerstehen, dass er flieht. Mit Jesus in der Wüste. Er hat ihn dreimal versucht zu versuchen und Jesus hat irgendwann gesagt, fliehe von mir und zack, war er weg. Ich widerstehe dir, Teufel, und dann muss er fliehen. Das geht nicht anders, da steht's, in der Bibel steht's. Er muss fliehen, wenn wir widerstehen. Und wenn wir auch unseren Ängsten und unseren Sorgen widerstehen und sagen, nein, mein Gott ist größer, ich weiß nicht wie, aber ich weiß das. Wir müssen nicht immer alles verstehen. Wir müssen nicht wissen, woher der Briefumschlag mit dem Geld kam. Wir müssen nur wissen, dass Gott es tut. Und dann wird's so leicht, weil wir wissen, okay, Gott, du bist größer. Dann zerbrechen wir uns nimmer den Kopf über Dinge, die eigentlich unwichtig sind, sondern fangen an zu danken und zu vertrauen. Und wenn du in Angst gefesselt bist, dann fang wieder an, diese Verheißungen auszusprechen. Setz diese Stöpsel aus deinem Ohr raus, die dir die Angst zuflößen und sag, nein, ihr schweigt. Manchmal reicht es, wenn du deiner Seele sagst, nein, sei still. Manchmal sind wir Frauen besonders von unseren Hormonen gedrängt. Und wenn ich dann manchmal so in die Arbeit fahre und dann mir zu heulen zumute ist und ich denke mir, hä, aber warum? Ist doch alles gut, was soll das? Dann liegt es in meiner Entscheidung, ob ich jetzt sage, nee, meine Gefühle, meine Hormone, die nicht von Gott sind, die gehen jetzt unter meine Füße. Und plötzlich empfinde ich wieder Freude und Leichtigkeit und ich denke mir, was war das denn? Ich könnte mich da reinsteigern und sagen, so ein blöder Tag, es läuft alles schief und fass mich nicht an. Aber ich könnte auch sagen, nee, Teufel, ich widerstehe dir, ich widerstehe diesen komischen Gefühlen. Die sind nicht von Gott und ich vertraue Gott, dass alles gut ist. Und dann ist manchmal so ein Klacks. Besonders wenn alles drunter und drüber läuft, hat man manchmal so das Gefühl, boah, ich entferne mich immer weiter von Gott. Es wird immer schlimmer, es kommt immer alles auf einmal. Man denkt sich, okay, wenn ich jetzt noch nicht mal Zeit habe, meine ganzen Dinge zu klären und zu erledigen, wie soll ich dann noch Zeit mit Gott verbringen? Aber ihr wisst dieses Beispiel, das ich immer sage, diese Vase, wo ich versuche, Reis reinzufüllen und Äpfel. Ich kann nicht die Äpfel in den Reis quetschen. Die Vase ist voll. Da passen keine Äpfel mehr rein. Aber wenn ich die Äpfel zuerst reinmache und dann den Reis, fügt sich der Reis um die Äpfel herum und alles passt hinein. Das, was zuerst mal als groß erscheint, so, ich muss mich jetzt zwingen, Zeit mit Gott zu verbringen, das ist sowieso der falsche Ansatz. Aber wenn ich zuerst die Äpfel reinmache, fügen sich die ganzen unwichtigen Kleinigkeiten, die man am Tag so erledigen muss. Und sind wir mal ehrlich, alles andere ist wirklich unwichtig im Vergleich zu Gottes Plan, zu Gottes Herrlichkeit, zu seiner Gegenwart. Alles andere ist ja im Endeffekt unwichtig. Dann fügt sich alles drumherum. Wenn ich zuerst Lobpreis gemacht habe, habe ich die Dinge, die ich gelernt habe, viel schneller verstanden. Ich hatte hinterher immer noch Zeit. Wenn ich aber irgendwann in meiner Lernpause, weil mein Kopf so voll ist, mir denke, jetzt könnte ich in meiner Pause ein bisschen Lobpreis machen, dann habe ich das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt. Das funktioniert so nicht. Und je mehr Zeit ich mit Gott verbringe, desto leichter werden stressige Phasen. Manchmal läuft so viel nebenher und du denkst dir, wow, der Tag ist rum, ich habe alles geschafft und es fühlt sich an, als wäre es gar nicht so schlimm gewesen. Und du weißt, ich habe einfach Zeit mit dem Herrn verbracht, ich war nah an seinem Herz, ich habe seine Gegenwart genossen, ich habe ihn mit jeder Entscheidung und in jedes Ding, was kam, in jede kleine Prüfung mit reingenommen und es war ein Klacks. Und ich sag euch, selbst die körperlichen Symptome von Stress sind nur halb so schlimm, wenn wir die Zeit mit Gott verbringen. Ich spreche aus Erfahrung. Ich weiß, wenn so eine Klausurenphase an deinem Körper nagt und du nur noch schlafen könntest, nur noch heulen könntest, du nicht mehr kannst, du 14 Stunden da sitzt und lernst, dir alles wehtut, was man sich vorstellen kann und dein Kopf nachts einfach nicht zur Ruhe kommt und durchrattert und du dir am nächsten Morgen denkst, ich habe kein Auge zugetan und soll jetzt weiterlernen. Der Stress, der kann ganz schön heftige Symptome an unserem Körper hinterlassen. Und ich glaube, da müssen wir besonders vorsichtig sein. Weil da kann der Teufel sich so unbewusst reinschleusen und sagen, es ist alles so stressig. Und dann fängt es vielleicht sogar mit dem Magen an, Magenschmerzen, Schlafstörungen. Und dann wird's alles noch schlimmer, weil wir körperlich schwach sind. Aber je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, wenn wir die Kleinigkeit, manchmal ist es so einfach, wo wir sagen, Herr, gerade ist so stressig, ich brauche dich, hier bin ich. Es muss manchmal kein Vorzeigegebet sein, es muss manchmal auch nicht lange sein, aber manchmal reicht es einfach aufzutanken, in seiner Gegenwart zu wandeln, in seinem Joch zu gehen und zu sagen, Jesus, wo soll ich hin, was soll ich tun, wie kann ich heute Licht sein, wie kann ich heute das Richtige tun, zeig mir, wer vielleicht Hilfe braucht, zeig mir, wer vielleicht Gespräch braucht, wer vielleicht Gebet braucht oder hilf mir in dieser Präsentation bei mir zu sein, hilf mir bei dieser Aufgabe, die ich in der Arbeit habe, die ich schon lange vor mir her schieb. Oder in verschiedenen anderen Bereichen. Hilf mir, das richtige Outfit anzuziehen. Dann spricht dich vielleicht irgendjemand an und sagt, hey, voll die coole, verrückte Hose, aber ich mag sie. Und dann sagt er, hey, weißt du, es gibt Jesus. Und dann war das vielleicht die Gelegenheit, wo Jesus dieser Person begegnen kann, auch wenn so banal klingt. Aber wenn wir in den kleinsten Entscheidungen Gott mit reinziehen, dann wird jeder Stress einfach zum Klacks im Endeffekt. Dann fühlt sich's gar nicht an wie Stress. Und hier seht ihr genau die zwei Art von Menschen. Ganz oft sind wir links, wir sind in diesem Wasserglas und wir versuchen es alleine und es fühlt sich nicht nur an, als würden wir ertrinken, sondern auch, als würde der Boden unter unseren Füßen wegrutschen. Und im Wasser keinen Boden mehr zu spüren, ist ganz schön anstrengend. Nicht nur, weil wir dann rudern müssen ohne Ende, um mit dem Kopf in der Luft zu bleiben, sondern weil wir Panik kriegen. Wo ist der Boden? Was mache ich? Aber mit Gott liegen wir da auf der Wasseroberfläche, sind so wie diese kleinen Wasserschwimmer, die oben drauf laufen und so tschu, tschu, tschu. Bei denen hat man immer so das Gefühl, ihr seht zwar aus wie Spinnen, aber irgendwie seid ihr so ganz schnell auf dem Wasser. Ihr macht so tschu, tschu, tschu. Und wie macht ihr das? Aber diese Leichtigkeit, die sollten wir im Alltag haben. Mit Gott. Und es zeigt uns auch wieder, wie sehr wir Gott brauchen. Wir können zwar schwimmen, aber nur eine Zeit lang. Und dann wird's anstrengend. Und wenn das Wasser arg kalt ist, und da kühlen wir. Aber obendrauf können wir die Sonne tanken. Der nächste Punkt, der gehört für mich so ein bisschen zusammen. Probleme, Sorgen und Ungewissheit. Der sagt dir immer und immer wieder, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Sagt dir das nicht immer nur einfach so? Und wie wir schon von Ramona und Stefan gehört haben, irgendwann hängt es einem auch zum Kopf, zu den Ohren raus. Aber wenn du das wirklich proklamierst und dir sagst, hey, egal was es gerade ist, Gott kann aus Asche Gold machen. Gott kann die Situation, wenn sie noch so schlecht ist im Moment, er kann und er will sie zum Besten wenden. Und alles, was er zulässt, formt uns. So wie der Papa immer sagt, wenn das T-Shirt aus der Waschmaschine kommt und da ist immer noch ein Fleck, dann musst du halt nochmal rein. Aber du willst es ja, du willst ja Veränderung, du willst Fortschritt, du willst weiterkommen, du willst näher an sein Herz. Aber den harten Weg zu gehen, von 300 Leuten aufzustehen und zu sagen, ich bin bereit, durch die Wüste zu gehen, ist nicht immer leicht. Ist eigentlich nie leicht. Aber diese Zeiten formen uns so gewaltig. Und die sind mit nichts zu ersetzen. Wenn es uns gut gehen würde, könnte Gott, glaube ich, nicht so in unserem Herz arbeiten. Da müssten wir schon richtig auf dem richtigen Weg sein und sagen, Gott, es ist zwar gerade alles gut, aber form mein Herz, veränder mich. Das ist unser Ziel, dass alles gut geht und wir so auf den Knien sind. Da gibt's ein Lied von Hillsong, das heißt I touch the sky when my knees hit the ground. Das wurde übersetzt mit kniend berühre ich den Himmel und ich finde die Übersetzung furchtbar, denn when my knees hit the ground ist genau das, was ich vorhin meinte, dieses dumpfe Geräusch, wo sie wirklich auf den Boden knallen, wo dir egal ist, wie das an den Kniescheiben jetzt wehtut, sondern wo dir alles andere egal ist und du sagst, Herr, hier bin ich. Ich berühre den Himmel, wenn meine Knie auf den Boden fallen. Das geht so tief. Und es formt uns. Und es formt uns vor allem, auch wenn es Schmerz ist von außen, andere, die uns verletzen, dann wissen wir immer, Narbengewebe ist so stark, dass die gleiche Belastung dieses Narbengewebe nicht aufreißen kann. Ich habe mich immer gefragt, wieso sind Narben so hart? Wieso ist das Gewebe so anders? Aber ich weiß, wenn ich jetzt über eine gewisse Stelle vielleicht mit der gleichen Belastung, hier habe ich mal einen Schlittschuh drauf gekriegt, wenn ich über diese Narbe nochmal mit einem Schlittschuh gehen würde, würde die wahrscheinlich nicht aufreißen. Die ist so fest und so hart. Und genau so ist es in unserem Herz. Wenn Verletzung kommt, dann fängt Gott an zu heilen. Die Narbe wächst zu, die Narbe ist stabil und fest. Und du weißt, okay, nochmal sagt keiner, dass ich fett bin. Das passiert mir nochmal, nicht nochmal. Ich weiß, Gott liebt mich so, wie ich bin, egal was die Waage zeigt. Gott liebt mich auch mit Segelohren, Gott liebt mich mit einer großen Nase. Dann, wenn nochmal einer kommt, ah, du hast aber eine große Nase, dann ist es dir egal. Aber nur für Gott ist es möglich, Wunden so heilen zu lassen, dass irgendwann keine Narbe mehr übrig bleibt. Dass dein Herz so heil wird, wie wenn du nie verletzt worden wärst. Und das geht tief. Natürlich erinnert dich eine Narbe auch immer daran, was Gott getan hat. Sie erinnert dich immer dran, ja, ich habe da eine Narbe, aber ich weiß, mein Gott hat mich geheilt. Und das geht so tief. Das ist so eine Dankbarkeit, die dann in dir aufsteigt. Und wir wissen, dass diese Prozesse wichtig sind, dass sie unersetzlich sind, dass sie total entscheidend für unser Herz sind und dass sie uns verändern. Und jetzt kommen wir auch schon dazu, wie wir diese Kurve verändern können. Wir sehen jetzt hier zwei verschiedene Sinuskurven, um mal wieder zurück zur Mathematik zu kommen. Habe ich hier einen Laser? Ah ja, perfekt. Also, die blaue Kurve ist die ganz normale. So geht's die ganze Zeit schon auf und ab. Wir haben es in der Hand, ob wir schneller, also das ist ja wie gesagt die Zeit, wenn wir nach 10 Tagen zu dem Punkt kommen, wo wir verstehen, ich muss Gott vertrauen, oder ob wir vielleicht schon nach 5 Tagen zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ich muss Gott vertrauen. Dann können wir diese Zeitspanne zwischen den Prozessen verändern. Hier ist es ein kleiner Abstand und hier haben wir ganz viel Zeit schon gespart. Das ist so gigantisch an diesem mathematischen Bild, weil wir wissen, okay, wir kommen schneller an den Punkt, wenn wir schneller sagen, okay, ich weiß, gerade sieht's komisch aus, aber ich vertraue dir. Das liegt da in unserer Hand, wann wir sagen, Herr, ich brauche dich. Wir können das beschleunigen in manchen Phasen. Der nächste Punkt ist, dass wir unsere Tiefpunkte und Hochpunkte flacher werden lassen können. Dann wird zum einen das Tief nicht mehr so schlimm. Es wird nicht mehr ganz so dramatisch, nicht mehr ganz so schlimm, nicht mehr ganz so schmerzhaft. Es wird ein kurzer Sturm sein. Aber das Hoch ist auch nicht mehr so Hyper, genau. Denn manchmal beschummeln wir uns damit selbst und machen uns was vor und sagen, oh, Gott ist so gut und gerade brenne ich voll. Aber komischerweise kommt dann auch irgendwann wieder das Abgeflachte, wo es nach unten geht. Wo dieses, ich will niemandem zu nahe drehen, aber wo diese Show dann aufhört. Und wo wir merken, okay, da sind Umstände, es ist, meine Wurzeln sind doch nicht ganz so tief. Wir können genau das flacher machen. Natürlich sind diese Highs dann nimmer so extrem, aber sie sind echter, sie sind tiefer und auch konstanter. Das ist viel gesünder. Und das Gigantischste ist jetzt, das war für mich das Gigantischste einfach da dran, wie ihr seht, das ist Null. Hier geht's ins Minus und da ins Plus. Wenn wir das als normal ansehen, Null, so wie jeder kann, dann wissen wir, dass wir unseren Nullpunkt nach oben verlagern können. Wenn wir jetzt sagen, hier ist normal in der Nullebene und wir verlagern unsere Kurve einfach nach oben, dann drehen wir uns die ganze Zeit so, dass unser Tiefpunkt im Normalbereich ist. Dass unser Tiefpunkt nicht mehr furchtbar ist, sondern normal wie die anderen. Und jetzt kommt der Schlüssel an allem. Wir müssen uns um Jesus drehen. Dass unser Nullpunkt nimmer unsere Sorgen sind oder alles, was dann abwärts geht, sondern dass wir immer um Jesus rumpendeln. Dass die Schwingung immer flacher wird. Das jetzt müsste natürlich noch ein bisschen flacher sein. Aber es ist um Jesus herum und der Tiefpunkt ist normal, ist okay. Und das ist normal. So möchte's Gott haben. Es wird nicht immer alles perfekt laufen, aber wenn wir so um Jesus rumpendeln, dann sind wir erstens immer bei Jesus. Jesus ist immer das Zentrum. Das ist das Allerwichtigste. Und die Extreme sind total gesund. Klar gibt's immer wieder Phasen, wo wir denken, Gott ist so gut. Dann kommen wieder Phasen, wo wir denken, ah, gerade ist ein bisschen komisch. Vielleicht spüre ich Gott gerade nicht so. Aber da sagt Gott vielleicht, ja, bleibst du dran? Auch wenn du mich vielleicht gerade nicht spürst, bleib dran. Du schaffst es. Ich gebe dir nur einen kleinen Schubser und du kannst ohne Stützräder fahren. Und dann kommst du da so runter und denkst dir, komisch. Und dann, Jesus! Und dann gehst du wieder zu ihm. Und dann, ja, das ist der Schlüssel, um Jesus rum zu pendeln. Herr, ich danke dir wirklich, dass du uns ganz neu lehrst, was diese Prozesse für uns bedeuten. So oft gehen wir durch Zeiten, wo wir alles nicht, also wo wir nichts verstehen. Aber Herr, du hast diese Adlerperspektive. Du siehst von dem Labyrinth alles. Wir sehen nur die nächste Wand, die nächste Mauer, den nächsten Busch. Aber du, Herr, siehst von oben herab. Zeig uns ganz neu, was manche Dinge eigentlich für einen Sinn machen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns ganz neu formst in all diesen Prozessen. Dass wir verstehen, manche Prozesse sind so, manche Zeiten, die sind länger und schwerer, aber sie zahlen sich so dermaßen aus. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jedem Einzelnen begegnest in dem Prozess, in dem er sich gerade befindet. Zeig uns, wie wir unsere Prozesskurve wirklich verändern können, dass wir uns um dich herum wandeln, dass wir uns um dich herum bewegen und dass wir wirklich in deiner Nähe mehr Kraft haben, dass wir mehr in deiner Nähe bewirken können und dass wir dich brauchen, Herr. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und manchmal, wenn es nicht leicht ist, dann läufst du zwar nicht auf dem schönen Weg, nicht auf dem leichten Asphalt, aber manchmal ist der Schotterweg der bessere. Wenn ich es noch weiter ausweiten will, kann ich sogar sagen, dass Schotterwege meist am Durchschnittsstrom vorbei zu entfernten Orten führen, die meistens viel schöner sind wie die asphaltierten. Da kommen alle Touristen hin und man geht in der Menge unter. Und um noch eins draufzusetzen, Trampelpfade. Die zahlen sich am allermeisten aus. Entweder, wenn du einem nachgehst, den extrem wenige vor dir geformt haben, oder aber du machst deinen eigenen und entdeckst dann zum Beispiel die Schönheiten der Natur, die anderen vollkommen verborgen sind. Wenn du den Trampelpfad 10-mal gehst, sieht man immer noch nichts, aber je öfter, desto sichtbarer wird er. Wenn wir das auf unser Leben übertragen, dann ändert sich unsere Sicht auf einiges. Willst du ein Tourist sein oder jemand, der wundervolle Orte sieht, Erlebnisse hat, die nicht der Norm entsprechen und besonders ist? Gott liebt es, wenn wir die Trampelpfade selbst formen. Es hat mir eine Freundin geschrieben, als ich ihr gesagt habe, dass gerade alles so stressig ist. Und die Worte beschreiben das so gut. setz es wirklich auf dein Leben um und mach dir bewusst, dass unsere Wege nicht immer die einfachen sind. Es sind manchmal die Schotterwege und manchmal auch die Trampelpfade. Die sind holprig und wellig und vielleicht auch dreckig, aber dann sehen wir die schönen Dinge. Und manchmal, wenn du in diesem Tief steckst, manchmal braucht dieses Tief seine Zeit. Versuch nicht mit Ach und Krach zu versuchen, wieder aufs Hoch zu kommen, sondern frag Gott, was ist denn gerade dran? Was ist gerade in dieser Zeit dran? Was möchtest du mir denn zeigen? Weil wir verpassen so oft. Wir rennen diesen Halbmarathon und sehen gar nicht die Leute, die an der Seite stehen und sagen, boah, du schaffst es. Sondern wir rennen durch und denken, oh, ich schaff's nicht. Aber wenn du die Strecke gehst und nach links und rechts guckst, was Gott dir zeigen möchte, siehst du viel mehr. Amen. Amen.